Halleluja. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für deine Güte. Wir danken dir, dass du uns deinen Sohn gegeben hast. Und wir danken dir, Jesus, dass du für uns starbst und wieder auferstanden bist, Herr. Danke, dass du den Weg gegangen bist, Herr, für uns. Und danke, dass wir dir auf diesem Weg folgen können, Herr. Danke, dass du der einzigste Weg bist, zurück zu dem Vater, Herr. Und wir wollen dich heute loben und ehren und preisen, dass du das getan hast, Jesus. Und wir wollen dich jetzt auch sehen als den, der auferstanden ist, der zur Rechten des Vaters sitzt und der bald zurückkehrt. Danke, dass du lebst und dass wir das ewige Leben in dir haben. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du das Wort Gottes lebendig machst, dass du das Leben, was darin verborgen ist, diesen Geist und das Leben, dass du es uns heute offenbarst, Herr. Und wir wollen dir unser Herzen öffnen, dass dein Wort dort hineindringt und dass es eine Frucht hervorbringt, dass eine Offenbarung hervorkommt. Herr, was das für uns bedeutet persönlich, dass du von den Toten auferstanden bist, Herr. Dass es nicht nur ein Ereignis ist oder war vor 2000 Jahren, sondern was es für uns heute, jetzt und hier für eine Bedeutung hat. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du das uns lehrst. Amen. Gut, bevor ich beginne, möchte ich gerne eine Proklamation machen, zwar Offenbarung 1, den letzten Teil des Verses 17 und den Vers 18. Und dort spricht Jesus selbst zu Johannes, und ich möchte es mal als Proklamation jetzt in die sichtbare und unsichtbare Welt hineinsenden, das Wort Gottes. Und dort sagt Jesus: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Amen. Und das ist vor 2000 Jahren geschehen. Und Jesus hat siegreich überwunden. Er war tot, aber er lebt, nach 3 Tagen ist er von Tod auferweckt worden. Er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und wir mit ihm. Und er hat dem Teufel die Schlüssel weggenommen des Totenreiches und des Todes. Er hat dem Tod entmachtet und hat dem Hades, dem Totenreich, die Schlüssel weggenommen. So, dass Jesus alleine die Vollmacht hat, aufzuschließen und zuzuschließen. Amen. Und sonst kein anderer. Der Tod, der Teufel und die Sünde und die Welt und die alte menschliche Natur. All das hat Jesus überwunden und vollkommen kraftlos gemacht. Amen. Und das ist sein Sieg für uns. Vielleicht nochmal, was mir kam. Die Kinder hatten ja mehrmals den Psalm 119, Vers 105, dass sein Wort ein unseres Fußes Leucht ist, ein Licht auf unserem Weg. Und da fiel mir was ein, was ich vor nicht allzu langer Zeit gelesen habe von einem Mann Gottes, und er hat, um sich das Wort Gottes einzuprägen, hat er das ganze Neue Testament abgeschrieben. Für sich, in einem Buch, also ein Heft. Das ganze Neue Testament, Vers für Vers. Und wenn du was aufschreibst, das bleibt dir umso besser hängen. Das hat uns unser Lehrer früher in der Schule beigebracht, wenn ihr lernen wollt, zu Hause für die Arbeit. Dann schreibt dir diese Dinge auf und das prägt sich besser ein. Ich war natürlich zu faul, ich habe es nicht gemacht. Aber dieser Bruder, dieser Mann Gottes, hat es tatsächlich so gemacht. Und er hat einen Gesamtüberblick des Neuen Testaments und er kann viele Schriftstellen frei rezitieren. Das war das eine. Und er hat 3 Kinder und dasselbe hat er von seinen Kindern verlangt. Sobald wir die fähig waren, schreiben zu können, um das zu verarbeiten, mussten sie das Neue Testament abschreiben. Genauso wie er, um sich das einzuprägen. Ein Sohn, da machte das dann ein bisschen clever, da hat das dann versucht abzukopieren und einzufügen, ne? Mit der heutigen Technik, und hat gesagt, nein, handschriftlich abschreiben. So. Und so wurden seine Kinder trainiert, die hatten jetzt kein Zeitlimit gekriegt, er hat nicht gesagt, in 1 Jahr müsste fertig sein oder so. Aber so wurden seine Kinder auch trainiert und sie wurden, du säst was in die Kinder rein und sie wurden mit dem Wort Gottes gefüllt. Du hast es alle Zeit vor Augen und hast einen Gesamtüberblick und so leitet dich das dann auf deinem Weg. Wie soll das Wort Gottes dich leiten auf deinem Lebensweg, wenn du es nicht weißt? Geht nicht. Also das Wort Gottes, die Offenbarung des Wortes Gottes leitet dich. Ja? Du kannst dir deine Bibel nehmen und sagen, okay, jetzt leite mich mal hier. Sondern das Wort Gottes in dir, das ist die Offenbarung. Amen. Gut. Aber heute wollen wir uns mal mit dem Thema beschäftigen, was heute zum Sonntag passt. Und zwar sind wir lebendig gemacht, mit auferweckt mit Christus. Amen. Und so schauen wir mal rein in Johannes 20. Erstmal der Vers 1 bis 10. Und dort haben wir die Begebenheit, nachdem Jesus ins Grab gelegt wurde. Und dann kam dieser Josef von Arimathäa, hat sein Grab zur Verfügung gestellt. Dann kam auch aus der Versenkung, kam auch der Nikodemus hervor, der eine Nacht mit Jesus gesprochen hat. Und er kam mit 50 Kilo Sachen, Balsam oder was, Kräuter, was damals die Juden verwandt haben, um den Leichnam einzubalsamieren. Er brachte 100 Pfund, also 50 Kilo brachte er mit. So, und dann haben sie Jesus in das Grab gelegt und dann war ja dieser Schabbat, Passafest und so weiter. Jesus war im Grab und da durfte er nicht gearbeitet werden. So. Und dann war der erste Wochentag, das war jetzt der Sonntag, der erste Tag der Woche. Und dann gab es eine Frau, und ich lese einfach mal den Text vor und dann reden wir drüber. Ne? So, und steht im Kapitel 20, Vers 1, am ersten Tag der Woche, aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab. Er beugte sich hinein, sah die leinenen Tücher da liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einen besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war. Er sah und glaubte, denn sie verstanden die Schriften noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Und dann geht es mit Maria weiter. Aber wir wollen uns mal diese Begebenheit, die wir alle schon so oft gelesen haben, gehört haben, lasst uns das mal verinnerlichen. Und lasst uns mal diese drei Nachfolger von Jesus, diese drei Charaktere betrachten und lernen von ihnen. Und die erste, die immer wieder auftaucht, das ist diese Maria von Magdala oder Miriam. Das ist ja der hebräische Name, ist Miriam. Maria hieß sie nicht, sondern Miriam. So. Und wenn du öfters mal in messianischen Gemeinden predigst, musst du sehr sorgfältig sein, dass du nicht Maria sagst, sondern Miriam. Das kommt dort besser an. Also die Miriam von Magdala, sie hatte so eine Sehnsucht, so einen Hunger, so ein Verlangen nach Jesus, dass sie früh aus dem Bett aufgestanden war, als es noch finster war. Sie hat es nicht in ihrem Bett gehalten, sondern am Tag nach dem Schabbat, an dem ersten Wochentag, durfte er wieder gearbeitet werden und sie wollte ihn einbalsamieren. Sie wollte das Ganze, diese 100 Pfund von diesem Nikodemus verarbeiten. Und sie ging zum Grab und sie ging allein. Und sie war auch diejenige, die Jesus schon mal mit kostbarer Nardenöl gesalbt hat zu seinem Begräbnis. Sie hatte so eine Liebe, so eine Beziehung zu Jesus, sie hatte so einen Hunger nach ihm, so eine Sehnsucht, hat in ihrem Herzen gearbeitet, dass sie keine Ruhe hatte, sondern sie war die Einzige, die aufgestanden ist und sie ist gegangen. Und als sie zum Grab kam, sah sie, dass der Stein weggerollt war. Und sie ging nicht hinein, sondern sie hatte nur einen Gedanken, wer hat den Leichnam von Jesus weggenommen? Sie haben ihn gestohlen und irgendwo hingebracht. Und das war ihr nächster Gedanke, wo ist der Leichnam von Jesus? Sie haben meinen Herrn und Meister weggenommen, wo haben sie ihn hingelegt? So. Und mit diesen Gedanken ist sie wieder zurückgegangen und hat zwei der Jünger, ich weiß nicht, ob die anderen auch mit versammelt waren, liest mir ja nicht daraus, sondern sie ging zu Petrus und zu Johannes und erklärte ihnen, das Grab ist leer und irgendjemand hat unseren Meister weggenommen und woanders hingebracht. So, und diese Nachricht, das war ja am dritten Tag, nachdem Jesus gekreuzigt wurde, sie hatten diese Dinge noch zu verarbeiten. Und an diesem Tag, an diesem Morgen, kam diese Maria noch früh am Morgen, wo es finster war, und sie hatten ihren ersten Auferstehungskaffee noch nicht getrunken, ne? Silvio, so. So, das heißt, die waren noch recht müde und trotzdem sind sie, haben sie sich auf den Weg gemacht und sind dem nachgegangen, was Maria gesagt hat. Und du siehst hier eine feste Entschlossenheit, auch bei diesem Petrus. Es steht dort, dass er zuerst ging. Und Petrus war noch bewegt von diesem ganzen Geschehen, dass er seinen Meister 3 Tage vorher verraten hat. Er war mit schlechtem Gewissen, er war geprägt, seine Seele war in totalen Aufruhr. Und trotzdem hat er sich dazu entschlossen, zu gehen und nachzuschauen, ob Maria recht hat. Auch er hatte den Meister gesucht, weil er wollte das wieder gut machen, dass er ihn verraten hatte. Aber er wusste nicht, dass er auferstanden ist. Aber er ist dem nachgegangen. Und Johannes ist ebenso gegangen. So, dann lesen wir hier, dass die beiden losgelaufen sind. Es war eine gewisse Strecke zurückzulegen bis zu dem Gartengrab. Und Johannes war ja etwas jünger wie Petrus. Und dann lesen wir dort, und der andere, also Johannes, lief schneller. Ja, der war ein paar Jahre jünger und der Petrus schnaufte hinterher. Und dann lesen wir, dass Johannes zuerst ans Grab kam. Er schaute aber nur hinein. Er ging nicht hinein und er stand dann vor dem Grab. Hat nur reingeschaut, er ist nicht reingegangen. Und dann, nach einer geraumen Zeit, mit einer gewissen Zeitdifferenz, kam dann auch Petrus zum Grab. Und Petrus, sein Charakter ist wieder ganz anders. Ihn hat das nicht zurückgehalten, Stein weg, nichts drin, ich gehe der Sache nach. Er hat sich nicht aufhalten lassen. Maria und Johannes sind nicht reingegangen. Aber Petrus, stracks, geradewegs, ging rein ins Grab, aha, hat sich das angeschaut. Dort liegen die Leinentücher und das Tuch, was im Schweißtuch um seinen Kopf lag, zusammengewickelt, extra zusammengelegt. Und ja, dann hat er die Achseln gezuckt und ist wieder rausgegangen. Aber dieser Mut, den er hatte, hat dann auch den Johannes angespornt, auch diesen Schritt zu wagen. Und Johannes ging hinein und er sah genau dasselbe, die Kleider da liegen und das Schweißtuch zusammengewickelt dann an einem speziellen Ort. Und dort lesen wir, er sah hinein und er glaubte. Amen. Und das macht den großen Unterschied bei Johannes. Ich habe am Karfreitag ja schon über den Johannes gesprochen, dass er der einzigste Jünger war, der Jesus nicht verlassen hat, sondern die Liebe, die er zu seinem Meister hatte, hat jegliche Furcht überwunden und er ist ihm gefolgt, auch auf die Gefahr hin verhaftet und mitgekreuzigt zu werden, ist er Jesus gefolgt und stand vor ihm und hat die Kreuzigungsszene alles mit beobachtet. Und Maria Magdalena, natürlich daneben. So, also beide hatten diese absolut starke Liebesbeziehung zu Jesus und diese Sehnsucht nach ihm. Aber weder Maria noch Petrus hatten so eine tiefe Beziehung zu Jesus, dass sie das gesehen und geglaubt haben, ohne den Meister zu sehen. Sondern Petrus sah dasselbe, Maria sah dasselbe. Und Johannes sah dasselbe. Einer hatte Entschlossenheit, der Petrus. Maria hatte Sehnsucht, sie hatte Hunger nach Jesus, sie hatte ein Verlangen, aber nicht den Glauben. Aber Johannes hatte diese Sehnsucht, er hatte eine Liebesbeziehung und er hatte Glauben, ohne den Meister gesehen zu haben. Das heißt, diese Liebe und diese Sehnsucht ist die Grundlage für Glauben. Du musst Jesus suchen, du musst eine tiefe Liebe zu ihm entwickeln, sodass du hineinschaust und glaubst. Amen. Johannes sah hinein und er glaubte, weil in seinem Herzen diese tiefe Liebesbeziehung zu Jesus vorhanden war, die ganze Zeit, wo er ihm nachgefolgt ist. Amen. Wie gesagt, er stand vorm Kreuz und er sah in das Grab dann doch hinein und er glaubte. Und dann steht dort, und er sagt das auch nicht von sich selbst, sondern von Petrus und den anderen Jüngern, sie verstanden die Schriften noch nicht, dass er von den Toten auferstanden müsste. Aber er glaubte, er spricht da nicht über sich selbst. Und dann gingen Johannes und Petrus wieder nach Hause zu den anderen Jüngern und haben ihnen das mitgeteilt. Und jetzt sehen wir wieder den Charakter von Miriam. Plötzlich taucht die Maria wieder auf und steht ebenso vor dem Grab. Und als Petrus und Johannes wieder zurückgegangen sind an den Ort, wo die anderen Jünger waren, blieb sie einfach stehen. Sie gab sich mit dem nicht zufrieden. Also sie hatte so eine Beharrlichkeit, dort auszuharren, aus ihrer Liebesbeziehung zu Jesus heraus, aus ihrer Sehnsucht, dass sich ihr zwei Engel offenbart haben. Petrus schaute hinein, Johannes schaute hinein. Johannes glaubte, das ist super, da kommen wir da noch drauf. Aber beide hatten keine Offenbarung von Engeln und keine Offenbarung des Meisters. Diese Beharrlichkeit, die Maria hatte, gab ihr diese Offenbarung, dass sie plötzlich zwei Engel drin sitzen sah. Und sie haben Maria gefragt, warum, es geht dann weiter, ich zitiere nur, sie haben sie gefragt, warum weinst du? Und sie sagt, wisst ihr, wo mein Meister ist? Sie haben ihn weggenommen. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie sucht ihn immer noch, sie glaubt nicht, aber sie sucht ihn. Und das mit einer absoluten Beharrlichkeit und Beständigkeit, dass ihr nicht nur zwei Engel erscheinen, sondern dann Jesus selbst. Und das ist eines der größten, ich habe schon mal ganz über das ganze Kapitel schon mal gesprochen, aber das beeindruckt mich immer wieder, wie Jesus ihr persönlich erscheint, bevor er zum Vater auffährt und das Sühneopfer, das sein Blut dort vom himmlischen Heiligtum darbringt. Dass er sich diese Zeit nimmt, an diesem ersten Tag der Woche, früh am Morgen, ihr leibhaftig zu begegnen. Und sie hat ihn nicht erkannt, hat gedacht, es wäre der Gärtner, und weil sie immer der Meinung war, er ist tot. Und dann spricht er sie an, Miriam, und dann spricht sie zu ihm, Rabuni, also mein Meister. So. Und ich finde das, diesen Charakter von ihr finde ich sehr wichtig und nachahmenswert, dass wir Jesus suchen, bis wir ihn gefunden haben. Ja, wir haben heute im Lobpreis gesungen, Herr, gib mir ein reines Herz, ein Herz, das dich sucht. Und das ehrt Jesus. Und das Wort Gottes sagt, wo Gott selbst spricht, wer mich sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Und du kannst hier diese Miriam als Vorbild nehmen, Gott zu suchen mit deinem ganzen Herzen und er wird sich von dir finden lassen. Wie er das macht, ist seine Sache. Aber er wird sich finden lassen und du wirst eine Herzensbegegnung mit ihm haben. Und das ist ein ganz, wir hatten auch im Lobpreis dieses von die Vorbereitung von der Braut Jesu, das ist ein ganz wichtiges Herzenskriterium der Braut von Jesus Christus. Wenn du keine Sehnsucht nach deinem Meister hast, nach deinem Bräutigam, wirst du kaum dabei sein, wenn er kommt. Also nimm dir diese Miriam zum Vorbild und er wird dir begegnen und wird dich persönlich bei deinem Namen ansprechen. Mit deinem Namen ansprechen. Amen. Aber jetzt mal von der Miriam blenden wir jetzt mal kurz weg und wir konzentrieren uns mal auf den Petrus und auf den Johannes. Beide sahen dieselben Dinge und nur einer glaubte. Und so ist es oft mit uns. Es gibt zwei Christen oder zwei Nachfolger von Jesus und sie schauen dieselbe Schriftstelle an. Jetzt speziell über die Auferstehung von Jesus Christus und was wir heute auch feiern und was es für uns bedeutet. Sie schauen, beide schauen dieselbe Schriftstelle an. Und der eine oder die eine zucken mit den Achseln, sagen, ja, alles schön zusammengelegt. Müsste ich vielleicht mal bei mir zu Hause anwenden. In meinem Zimmer oder in meinem Kleiderschrank sieht es nicht so aufgeräumt aus. Also Jesus ist sehr ordentlich. Okay. Das lerne ich da draus. Aber Achselzucken, ja. Und das war's. Und der andere schaut in das Wort Gottes rein. Er sieht und er glaubt. Amen. Und das wollen wir heute mal vom Johannes auch lernen, weil es gibt mehrere Augenzeugenberichte oder Augenzeugen, die die Auferstehung oder den Auferstandenen bezeugt haben. Wir lesen es dann weiter im Vers 19, als Jesus dann an dem Abend desselben Tages der ersten Woche dann den anderen Jüngern erscheint. Ich lese es nochmal ab Vers 19. Als es nun an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, Abend geworden war, die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus, trat in ihre Mitte, sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, also zu den Elfen, ne? Als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Also er zeigte ihnen die Wunden, ne? Und interessanterweise, was ich am Freitag gesagt habe, über die Sperrwunde, zeigt er ihnen genauso. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen nochmal, Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. So, das heißt, wenn du den Auferstandenen erkannt hast, wenn du ihm begegnest, das Erste, was er dir mitteilt, dass du in seinen Frieden kommst. Dass Frieden in dein Herz, in deine Seele, in dein Leben einzieht. Friede sei mit dir. Shalom. Und das sagt er zu dir genauso, wenn er dir begegnet und du ihn gefunden hast. Und so haben wir hier die 11 Jünger, dann Maria Magdalena und Miriam. Und dann hast du noch weitere Frauen, was die anderen Evangelien berichten, die Jesus leibhaftig gesehen haben, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Damit wir glauben, gibt es Zeugen der Auferstehung. Aber das ist nicht alles, sondern Gott hat noch viel mehr Augenzeugen im Wort Gottes, die alle Jesus lebendig gesehen haben, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Und so lasst uns mal im 1. Korintherbrief reinschauen, 1. Korinther 15, wo Paulus nochmal diese Augenzeugen auflistet, weil man kann es kaum glauben, dass in der Gemeinde in Korinth gab es einige, die nicht glaubten, dass Tote auferstehen. Heute wissen wir es in vielen Gemeinden, und ich habe das letzte Mal gesagt, ich glaube 25% der evangelischen Pfarrer glauben, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Was die anderen 75%, die glauben es nicht. So, und damals gab es diese falsche Sichtweise oder das Nichtglauben gab es schon in der Gemeinde in Korinth. Und deswegen schreibt Paulus ein ganzes Kapitel zu dem Thema, das 15. und erklärt es, die Auferstehung. So, er sagt im Vers 17, so dass wir mal wissen, erkennen, wie wichtig dieser Glaubensgrundsatz der leibhaftigen Auferstehung von Jesus Christus ist. Paulus sagt hier, Vers 17, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Und Vers 19, dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Also gibt es keine Hoffnung, Vers 18 ist es, keine Hoffnung für die Toten. Und Vers 19, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Also wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, dann sind wir wie die humanistischen, ich nenne die humanistischen Christen, die sagen, Jesus segnet mich und mir geht's gut auf dieser Erde, aber sie haben keinen Blick für die Ewigkeit. Und tatsächlich gibt es auch heute viele, die nicht glauben, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist, die sich Christen nennen. Und die nennt Paulus die Elendsten unter allen Menschen. Denn sie versuchen, jemanden zu folgen, wo das Wort Gottes sagt, dass er auferstanden ist und dass er ewiges Leben bringt, aber sie glauben nicht dran. So, und wir lesen mal in den Versen vorher, ab Vers 4, lesen wir mal, wie viele Augenzeugen es damals gegeben hat, die alle bezeugt haben, Jesus Christus ist auferstanden und sie haben ihn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und wir lesen auch in der Apostelgeschichte 5, dass die Apostel starkes Zeugnis abgelegt haben von der Auferstehung Jesu Christi, von dem Auferstandenen. Und Gott bestätigte dieses Zeugnis über den Auferstandenen durch außergewöhnliche Zeichen und Wunder, sodass sie die Kranken und Besessenen von überall hergebracht haben. Weil der lebendige Jesus Christus ist auferstanden und er hat alle Macht, alle Gewalt und nur er kann Leben geben und Freiheit. Amen, weil er lebt. So, lasst uns das mal, diese Liste der Augenzeugen mal durchlesen. Ich fange vor allem im Vers 4, 1. Korinther 15, dass Jesus begraben worden ist, dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften, also wie es im Alten Testament schon durch die Propheten vorhergesagt wurde. Und dann fängt er an, dass er dem Käfer eigentlich im Hebräischen, also Petrus, erschienen ist, danach den Zwölfen. Ich finde das, was Paulus uns hier auflistet, ist sehr interessant, weil du das ganz so in den Evangelien nicht wiederfindest, dass Jesus Petrus speziell 1:1 begegnet ist. Und er erwähnt hier Käfer, also Petrus als Ersten und danach den anderen Aposteln. Also muss es ein Ereignis gegeben haben, was uns die Evangelien so nicht berichten, dass nachdem Petrus von dem leeren Grab zurückgegangen ist, Jesus ihm erschienen ist. Oder etwas später am Tag, aber nicht erst abends, wo alle anderen dabei waren, sondern dass er ihm persönlich begegnet ist. Dass er dem Käfers erschienen ist, danach den Zwölfen. Und so ist Jesus ihm in seiner Liebe als Ersten begegnet, nach Maria jetzt hier, und hat ihm die Möglichkeit gegeben, wieder in Versöhnung mit Jesus zu kommen, weil er ihn verraten hatte. So tief ist die Liebe von Jesus zu Käfers gewesen. Und danach ist er den Zwölfen erschienen, oder 11 waren es ja dann, Judas war nicht dabei. Und das haben wir ja gelesen im Johannes 20. Und dann geht es weiter. Und das finde ich eine sehr interessante Aussage im Vers 6. Dort steht, danach ist er, also Jesus, mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber sind entschlafen. Das heißt, nachdem er den Aposteln erschienen ist, am ersten Tag der Woche, am Auferstehungstag und dann eine Woche später ist er wieder erschienen, ist er bis zum Zeitpunkt seiner Auferstehung, seiner Himmelfahrt, ist er 500 Brüder, und da hat es 500 Brüder gegeben. Und denen ist er auf einmal erschienen. Stell dir mal vor, 500 Männer und die Frauen, die gehören auch mit dazu. Also es muss eine große Menge gewesen sein. Und denen ist Jesus erschienen, auf einmal. Die große Frage, die sich dabei stellt, das war ja vor Pfingsten, also vor Himmelfahrt. Und 10 Tage nach Himmelfahrt war ja Pfingsten dann, die Ausgießung des Geistes. Und wir lesen, dass im Obergemach nur noch 120 versammelt wurden. Was ist mit den restlichen 380 passiert? Das ist eine gute Frage. Beantwortet uns das Wort Gottes nicht. Aber Paulus bringt hier was ins Spiel. Und er sagt, um den Korinthern zu beweisen, dass es Augenzeugen gibt, die noch leben. Steht hier, von denen die meisten noch leben, etliche aber sind entschlafen. So, um den Korinthern zu beweisen, es gibt Brüder, denen Jesus auf einmal erschienen ist, und die können euch bezeugen, dass er auferstanden ist, weil sie das nicht geglaubt haben. So, und dieser Brief an die Korinther war reichlich 20 Jahre nach der Auferstehung. Und deswegen sagt Paulus ja, einige sind schon entschlafen. Also es war reichlich 20 Jahre später und diese Augenzeugen lebten immer noch. Und dann geht es interessant weiter. Danach erschien er dem Jakobus. Das war sein Halbbruder. Das war derjenige, der dann später wohl die Hauptverantwortung, die apostolische Hauptverantwortung in Jerusalem hatte, wo die anderen Apostel dann weg waren. Ist Jesus seinem Halbbruder, also den leiblichen Sohn von Maria und Josef, dem Jakobus, der auch den Brief geschrieben hat, dem ist er persönlich begegnet. Und dann steht hier, und danach den sämtlichen Aposteln. Also es gab, Apostel heißt ja Gesandte, es gab mehr Brüder als wie die Jünger, wir lesen nachher, 500 Brüder, und es gab mehr Apostel als wie die 12, weil die 12 werden weiter oben gesondert aufgeführt und hier unten nochmal sämtliche Apostel. Also es gab mehr Apostel, es gab mehr Gesandte. Es gab die 12, die ganz eng bei Jesus waren, aber dann gab es noch eine Gruppe, die mit ihnen zusammenarbeitete und die man ebenso gesandte Apostel nannte. So, und wir lesen auch in dann, wo da in der Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, wo sie im Obergemach zusammen waren, haben sie dann einen Ersatz für Judas gesucht, haben das losgeworfen und dann den Matthias erwählt. Und ein Hauptkriterium für das Erwählen eines Apostels, der den Platz von Judas einnehmen sollte, ein Hauptkriterium war, er musste mit Jesus gewesen sein die ganze Zeit und musste ihn als Auferstandenen von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Nur dann wurde mit dieser mit diesem Aufnahmekriterium wurde dann der Apostel Matthias dann auch mit erwählt und von Gott und eingesetzt. Also ein Apostel muss Jesus von Angesicht zu Angesicht gesehen haben als Auferstandenen, um Zeugnis zu geben vom Auferstandenen. Amen. Und weil Jesus schon in den Himmel aufgefahren war, als sich dann circa drei Jahre später der Paulus bekehrt hat und er ihn berufen hat, das Evangelium zu den Nationen zu bringen, musste Paulus dasselbe Kriterium erfüllen als Apostel. Nämlich er musste Jesus von Angesicht zu Angesicht als Auferstanden gesehen zu haben. Und das schreibt er auch hier. Und Vers 8, zuletzt aber von allen erschien auch mir, schreibt Paulus, da ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin, denn ich bin der geringste von allen Aposteln. Ich bin es nicht wert, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde verfolgt habe. So, er nimmt ja einen sehr demütigen Stand ein und die Gnade Gottes, die ihn erwählt hat. Aber er sagt, dass Jesus ihm erschienen ist, sodass er den Leibhaftigen gesehen hat. Und damit meint er nicht sein Bekehrungserlebnis auf dem Weg nach Damaskus, denn da sah er nur ein Licht und hörte eine Stimme. Er sah den Auferstandenen nicht vor sich. Und so lesen wir aber in Apostelgeschichte 22, ab Vers 17 und 18, es geschah aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war, nachdem er sich bekehrt hatte, und im Tempel betete, dass ich in Verzückung geriet. Also er war im Geist, sag ich mal. Und ich ihn sah, der zu mir sprach, eile und gehe schnell aus Jerusalem fort, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und hier beschreibt Paulus seine Begegnung mit dem Auferstandenen, dass Jesus auch ihm leibhaftig als Auferstandener begegnet ist. Er bezeichnet es als Verzückung, aber das bedeutet so wie eine Geisterfahrung, dass Jesus im Geist vor ihm stand, dass er ihn gesehen hat, und zwar im Tempel von Jerusalem. Und Jesus sprach auch mit ihm. Jesus hat dann weiterhin auch noch zu ihm direkt gesprochen, aber hier ist er ihm erschienen, denn es steht hier Vers 18, und ich sah ihn. Und so haben wir das klare Merkmal bei allen Aposteln, deren Grundlage die Gemeinde gegründet ist, steht am Epheserbrief, dass die Gemeinde gegründet ist auf der Grundlage der Apostel, also dieser 12 plus Paulus und der Propheten, damit meinst du die alttestamentlichen Propheten, die den Messias prophezeit haben, dass alle den Auferstandenen gesehen, erlebt haben, er zu ihnen gesprochen hat und sie dieses starke Zeugnis gegeben haben. Und die meisten haben das mit dem Leben bezahlt und haben ihr Zeugnis nicht zurückgenommen. Amen. So haben wir jetzt heute 2024 zum Auferstehungsfest, haben wir vom Wort Gottes her über 500 Zeugen. Augenzeugen. Über 500. Die alle Jesus als den Auferstandenen gesehen haben und erlebt haben. Und das ist uns aufgeschrieben, damit wir glauben, dass Jesus auferstanden ist und das erlebt. So viele Augenzeugen. Gut. Und ich denke, hier in unserer Mitte wird jeder diesen Glaubensgrundsatz bestätigen und wird sagen, ja, ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Das ist für mich nicht die Frage, sondern ich freue mich darüber, dass das so ist. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Gut, das ist eine Bestätigung eines Glaubensgrundsatzes, der aber in deinem Herzen verankert sein muss. Nicht nur eine verstandesmäßige Zustimmung, weil du das schon von Kindesbeinen an gehört hast, Jesus ist auferstanden. Und dann sagst du, jawohl, das stimmt, Jesus lebt. Und wir kommen jetzt noch drauf, was hat das für mich persönlich heute, jetzt und hier 2024 zu tun? Dass Jesus vor 2000 Jahren reichlich von den Toten auferstanden ist und in den Vater, zum Vater aufgefahren ist, jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Aber was hat das mit mir zu tun? Und ich möchte nur zwei Dinge nennen. Und eins betrifft dich heute, jetzt und hier. Und eins liegt etwas in der Zukunft. Aber beide haben mit dir zu tun, mit dem Auferstandenen, mit einem leeren Grab. Und diese Dinge stehen im Wort Gottes. Und ich komme wieder zurück zu Petrus und zu Johannes. Wir können es jetzt gemeinsam auf den Weg machen und hineinschauen ins leere Grab, hineinschauen in die Schriftstellen, die eine klare Aussage über dich treffen. Und du kannst hineinschauen, mit den Achseln zucken und wieder gehen. Und sagen, ja, es ist gut, was da drin steht. Oder du schaust hinein und du glaubst. Denn nur der Glaube an das, was das Wort Gottes aussagt, was für viele von uns fast unmöglich scheint, aber nur der Glaube bringt in uns diese Resultate hervor. Und das Erste ist, dass du, wenn du an Jesus durch Buße und Glauben umkehrst, vom ersten in den zweiten Adam in Christus, dass das Wort Gottes über dich und mich aussagt, dass Gott dich mit dem Christus mit auferweckt hat. Da lesen wir in Epheser 2, Vers 4 und 5. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns in seiner großen, um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, Vers 5, die wir tot waren durch die Übertretungen und Sünden, mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. Amen. Jeder Mensch auf dieser Erde, auch wenn er in seinem physischen Körper und seiner Seele lebendig ist, ist in den Augen Gottes tot, geistlich tot. Der Geist des Menschen starb durch die Sünde. Und jeder, der durch Buße und Glauben zu Jesus kommt, mit dem macht Gott etwas. Gott gibt dir in dem Moment, wo du Jesus aufnimmst, nachdem du Buße getan hast, gibt er dir neues Leben. Er weckt dich auf. Auferwecken. Lebendig machen. Die ihr tot war durch Übertretung, er hat dich mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Schau mal rein in das Wort Gottes und handle wie Johannes. Glaub es, dass in dir etwas auferweckt worden ist. Du bist dein Geist, der tot war, der im Grab lag. Tot durch Übertretung und Sünden, tot getrennt von Gott. Tod bedeutet Trennung von Gott. Und Jesus hat diese Trennung überwunden. Durch sein Blut bist du versöhnt. Und wenn du das annimmst, in dem Moment macht Gott dein Innerstes lebendig. Dein Geist wird auferweckt, der vorher tot war. Er kommt aus dem Grab heraus und ist lebendig. Und wer macht das? Gott. Und es sei nicht so, wie Johannes das geschrieben hat, sie erkannten nicht, dass es so sein sollte, weil sie die Schriften nicht verstanden. Der Heilige Geist gibt uns das Verständnis und du brauchst es bloß glauben, dass es so ist. Das sind alles Tatsachen, die du genauso glauben musst, wie das Ereignis, was vor 2000 Jahren stattgefunden hat. Ist Christus damals auferweckt worden, wirst du in dem Moment mit dem Christus mit auferweckt, wenn du Gemeinschaft mit dem Auferstandenen hast. Erinnert euch nochmal an das Bild vor 14 Tagen, der erste Adam, du wechselst vom ersten Adam durch Buße, Glauben, durch die Taufe, trennst dich ab, kommst in Christus rein. Sobald wie du durch das Kreuz in Christus den zweiten Adam wechselst, gibt es hier in ihm nur noch Leben. Er macht alles lebendig in dir, weil er ist das Leben und er kann nur Leben weitergeben, weil er da auferstanden ist. Und wer in ihm ist, den macht er lebendig. Währenddessen es auf der anderen Seite der Taufe, nämlich beim alten Mensch, beim ersten Adam, gibt es nur Tod. Gibt es kein Leben. Aber in ihm, wenn du in ihm bist, dem Auferstandenen, empfängst, wirst du sofort mit ihm mit auferweckt. Dein Geist wird lebendig mit ihm verbunden. Und schau hinein und glaube es. Das hat Gott mit dir gemacht. Und wollen wir nochmal einen Gang höher schalten? Jetzt kommt jeder noch mit und sagt, okay, das glaube ich. Aber jetzt schaut man mal einen Gang höher. Nicht ich, sondern Paulus. Und er sagt hier im Vers 6, nächsten Vers, Vers 5 sagt er, dass wir mit dem Christus lebendig gemacht worden sind, aus Gnade errettet. Ne? Buche Gnade Gottes. Und dann sagt der Vers 6, er hat uns mit auferweckt. Also irgendwie, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen, mitversetzt in himmlische Regionen in Christus Jesus. Amen. Das heißt, du bist in Christus lebendig gemacht worden. In dir ist etwas mit dem Christus mit auferweckt worden, nämlich dein wiedergeborener Geist. Und dieser wiedergeborene Geist, der nimmt Gott und versetzt ihn mit dem Auferstandenen an himmlischen Orten. Amen. Deswegen haben wir das so wie in dieser tiefen Anbetung heute im Lobpreis. Kannst du im Geist vor Gott stehen, im Glauben natürlich, und kannst ihn anbeten mit den Heiligen, die dort oben sind. Und das Wort sagt ja in Hebräer 10, dass wir durch das Blut des Christus freien Zugang haben in das himmlische Allerheiligste. Amen. Jedes Mal, wenn du dich Gott nahest, hast du Zutritt in das Allerheiligste. Und wo ist das Allerheiligste? Es ist nicht in Jerusalem, hier auf der Erde, sondern im himmlischen Jerusalem. Amen. Im Gebet hast du sofort Zugang zu Gott. Dein Vater möchte dich bei sich haben. Und deswegen hat er deinen Geist mit auferweckt mit dem Christus, damit das überhaupt möglich ist. Weil Christus kann gleichzeitig im Himmel auf der Erde sein. Und du mit ihm kannst gleichzeitig hier und im Himmel sein. Im Geist. Amen. Er hat uns mit auferweckt, mitversetzt in himmlische Regionen in Christus Jesus. Amen. Und das ist eine Tatsache, die Gott mit jedem tut, der durch Buße und Glauben in Christus ist. Amen. Jetzt schaust du rein wie Petrus und sagst, oh, alles schön zusammengelegt. Sogar das Kopftuch da, schön. Zuckst mit den Achseln, was hat das mit mir zu tun? Und gehst deines Weges. Mach's doch wie Johannes. Schau ins Wort Gottes und glaub. Das hat Gott für dich getan. Er hat dein Christus für dich auferweckt. Und er hat dich mit ihm lebendig gemacht. Wir gucken da viel zu sehr auf uns selbst, weil wir selbst können uns nicht retten, wir selbst können uns nicht mit auferwecken. Wir kennen eigentlich nur eins, wir kennen Buße tun und glauben. Amen. Und das, was das Glauben bedeutet, ich nehme das, was Gott bereits für mich hat. Und man kann das zusammenfassen unter dem Hauptbegriff Gnade und Barmherzigkeit. Gnade ist Geschenk. Amen. Und das wird dein Anbetungs- und Gebetsleben befeuern, also richtig Geist befeuern, Heilig Geist befeuern, wenn du das glaubst. Amen. Dass du jedes Mal, wenn du dich Gott nahest, in seiner Gegenwart befindest, weil du dein Geist mit auferweckt worden ist. Er ist es bereits. Manchmal warten wir noch, wir müssen uns das noch und jenes und jenes und dies und das. Halt nicht, sondern Gott gibt dir das sofort. Und ich habe vor uns gesorgt, dass diese Tatsache, dass Jesus von den Toten auferweckt ist, wenn wir das in unserem Herzen glauben, bewirkt es etwas. Und das lesen wir in Römer 10. Und also Vers 9 und 10, sodass wir einen Zusammenhang haben. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus Christus als den Herrn bekennst, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. So wird man gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Oder Vers 13, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Amen. Das heißt, mit deinem Mund bekennst du, dass du dich Jesus unterordnest, dass du um Vergebung für deine Sünden bittest und sagst, Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Und dann wechselst du vom ersten in den zweiten, in den neuen Ort, in Christus. Ja, du bist in ihm, bist gerettet. Und jetzt braucht es zu deinem Bekenntnis, dass Jesus dein Herr ist, dass du das angenommen hast, braucht es noch den Herzensglauben an was? Dass Christus von den Toten auferstanden ist. Du musst an Christus glauben, dass er von den Toten auferstanden ist. Steht hier. Denn dann erst wird man gerecht. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Nämlich was? Dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Was bedeutet das denn schon wieder? Wer sich zurückerinnern kann, und das kennt ihr ja fast alle, letztes Jahr zum Auferstehungssonntag habe ich über das Thema über eine Stunde geredet. Und zwar Römer 4, Vers 25. Christus wurde um unsere Sünde willen dahingegeben, um unsere Rechtfertigung willen auferweckt. Also die Auferweckung von Jesus Christus ist die Bestätigung Gottes des Vaters auf sein Opfer. Und es bedeutet, wenn du in Christus bist, bist du nicht nur mit auferweckt mit ihm, sondern du wirst vollkommen gerecht gemacht in ihm. Amen. Mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Wenn du glaubst, dass Jesus auferstanden ist, bedeutet das, Gott hat sein Opfer bestätigt und Gott schenkt dir die Gerechtigkeit Christi, seines Sohnes, denselben Stand, den Jesus hat vor dem Vater, schenkt dir Gott in Christus. Wenn du glaubst, dass Jesus von den Toten auferweckt ist. Denn er wurde auferweckt, um deine Rechtfertigung willen, damit du einen gerechten Stand in Christus vor Gott haben kannst. Schau rein, wie Petrus, nein, wie Johannes, sieh und glaub. Amen. Was bedeutet gerechten Stand? Das bedeutet, du stehst in den Augen Gottes vor ihm, vor Gott, heilig, gerecht, makellos, ohne Sünde, wie Jesus Christus. Amen. Und das ist ein Geschenk, was Gott dir gibt durch den Tod und durch die Auferstehung seines Sohnes. Und du kannst es dir nicht verdienen, nur im Glauben annehmen, denn die Gerechtigkeit kommt aus dem Glauben. Dass du sagst, das, was Jesus für mich getan hat, gehört mir. Ich nehme die Gnade Gottes für mich in Anspruch. Weil wir schauen oft bei unserer Gerechtigkeit, schauen wir auf uns selber, wir haben schlechtes Gewissen, sehen unsere ganzen Sündenliste, das ist richtig, du sollst eine Buße tun und dein Gewand sauber halten. Aber Gott Wenn du in Christus bist, er ist das Leben und er ist begleitet mit einem weißen Gewand, makellos, tadellos, rein. Und dasselbe kriegst du. In Christus bist du rein und heilig. Du hast einen Stand vor Gott, als ob du nie gesündigt hättest. Nicht anklagbar. Warum? Weil Jesus durch sein Blut deine Sünden weggewaschen hat und wenn du sie bekennst, wieder wegwäschst. Amen. Du musst nur dafür sorgen, dass dein Gewand sauber bleibt. Amen. Warum ist das so wichtig? Weil in die Gegenwart eines heiligen Gottes kannst du nur als heiliger Mensch, heilig und abgesondert. Und das schafft kein Mensch. Für Fleisch und Blut, für einen Menschen ist es unmöglich, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Deswegen wurde Jesus zur Sünde, damit wir in ihm die Gerechtigkeit sind, die vor Gott gilt. Das heißt, wenn du in Christus bist, hast du die Gerechtigkeit seines Sohnes. Nur das akzeptiert Gott. Und jeder Christ, der noch glaubt, dass er durch eigene Werke gerecht wird, wird den Himmel nicht sehen. Die Werke kommen daraus, aber du kannst deine Gerechtigkeit nicht verdienen aus dem Gesetz, sondern aus der Gnade. Amen. Ihr kennt ja alle das Gleichnis von dem Hochzeitsmahl, das eine Gleichnis, was Jesus bringt, wo dann der Vater des Bräutigams die Schar anschaut und da saß einer drin, der hat kein Hochzeitsgewand an. Und da sagt er zu ihm, Freund, wie bist du reingekommen? Ja, Und dann sagt der König zu seinen Dienern, fesselt ihn, bindet ihn, werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Das ist ein Gläubiger, der denkt, er kann durch seine eigene Gerechtigkeit vor Gott gerecht sein, durch seine eigenen Werke. Dann hast du kein Gewand der Gerechtigkeit an von Christus, sondern deine eigene. Und deine eigene Gerechtigkeit erfüllt niemals die Gerechtigkeit Gottes. Dann hast du keinen Platz im Himmel. Im Himmel haben nur die einen Platz, die im Glauben das annehmen und durch Herzensglauben, dass Jesus von Toten auferweckt ist, gerecht geworden sind. Und nur mit der Gerechtigkeit Christi kannst du einem heiligen Gott unter die Augen treten oder überhaupt im Himmel existieren. Und das ist all das, was Gott dir in Christus geschenkt hat. Und das Weitere, was in das lebendig gemacht, wie geschieht das in dir? Auch darüber gibt uns das Wort Gottes eine klare Aussage. Und zwar, wenn wir dort in Korinther mal bleiben, ist eine Schriftstelle, die ich schon mehrmals erwähnt habe, aber die ist manchmal nicht ganz so leicht verständlich. Und da sagt Paulus hier, Vers 45, wohl 1. Korinther 15, er sagt, der erste Adam, also der Adam, der geschaffen wurde, war eine lebendige Seele. Der zweite Adam, Christus, ist ein lebendig machender Geist. Was ist das nun wieder? Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte, also Christus, zu einem lebendig machenden Geist. Das bedeutet, hier beschreibt Paulus, wie wir mit auferweckt und wie wir lebendig gemacht werden mit dem Christus. Dass Jesus ein lebendig machender Geist ist, der sein Leben dir mitteilt. So, und wenn wir zurückgehen, wie der erste Adam geschaffen wurde im 1. Mose 2, dann wurde Adam geformt aus Lehm, also Gott ist ein absoluter kreativer Künstler, ein wunderschönen Lehmkörper hat er geformt, aber da lag noch leblos auf der Erde. Und dann hat sich der allmächtige Gott drüber gebeugt und hat seinen Atem, im Hebräischen heißt das Ruach, und das ist dasselbe Bezeichnung wie für Wind oder für den Heiligen Geist. Er hat seinen Geist in die Nase dieses Lehms hineingeblasen und so wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Und so bist du. Du bist, gut, schön angezogen, aber unten drunter ist Lehm. Also die Bestandteile deines Körpers ähneln dem des Erdbodens und ich weiß gar nicht, wie viel, 70-80% Wasser. Weil Wasser ist das Leben. So, Und dann hat Gott ja was eingehaucht, nämlich sein Leben. Und dann wurde die Seele eine lebendige Seele. Du fingst an zu denken, zu wollen und Empfindungen zu haben. Du wurdest zu einer eigenen Persönlichkeit durch das Leben Gottes. So, das war der erste Adam. Aber in Christus, wenn du zu ihm kommst, durch Buße und Glauben in ihn hineinkommst, was macht Jesus mit dir? Er nimmt dich. Du bist immer noch in deinem irdischen Körper und immer noch in deinem Leben, sag ich mal. Und er haucht dich wieder an. Er haucht dich an als den zweiten Adam und er haucht dir sein Leben ein. Du hast eine persönliche Begegnung, und das macht er mit dir. Und das geschieht im Geist. Da habe ich gesagt, boah, Jesus war nicht vor mir, ich habe nichts gespürt, kein Wind. Das geschieht im Geist. Er haucht dir sein Leben ein. Und das Wort Gottes sagt es, schau hinein und glaub es. Amen. Und wir haben aus dem Wort Gottes eine Illustration, wie das ausschaut. Und zwar, gehen wir nochmal zurück in Johannes 19, wo Jesus den Jüngern begegnet am ersten Tag der Woche am Abend. Ich habe vor uns bis Vers 21 gesprochen. Und dann lesen wir mal den Vers 22. Nachdem Jesus das gesagt hatte, Friede sei mit euch, wie der Vater mich sendet, sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Das heißt, diese 11 Jünger standen vor Jesus. Und Jesus hauchte sie an. Dasselbe wie Jesus und der Vater es mit dem ersten Adam getan haben. Er haucht in die Nase gehaucht und wurde eine lebendige Seele. Aber Jesus ist der lebendig machende Geist. Der zweite Adam hat sie angehaucht und hat gesagt, empfangt den Heiligen Geist. Amen. Und so wurden die Jünger von Neuem geboren und wurden die Jünger lebendig gemacht. An dem Abend, dem ersten Tag der Woche abends, Auferstehungstag, wurden die Jünger mit auferweckt und mit Christus lebendig gemacht, wurden sie wiedergeboren, indem der Auferstandene sie anhauchte und sein Geist in sie hineinkam. Amen. Er sagte ihnen dann, wartet bis Pfingsten, bis er die Erfüllung mit dem Heiligen Geist empfangt. So sehen wir, dass den Empfang des Geistes bei deiner Wiedergeburt und die Geistestaufe sind zwei unterschiedliche Dinge. Du empfängst das Leben des Christus bei deinem sofort, nachdem du in Christus hineinkommst durch Buße und durch Glauben. Er haucht dich an. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, wann das Ereignis bei dir war, wo du dich zu Jesus bekehrt hast. Damals, an dem Moment, ist das geschehen. Er stand vor dir im Geist und hat dich angehaucht und hat seinen Geist in dich hineingeblasen. Amen. Oder gehaucht. Und dadurch, weil der Heilige Geist ein Geist der Auferstehung ist oder der Geist Gottes alles lebendig macht und Jesus, der zweite Adam, der lebendig machende Geist ist, wurde in dir das lebendig. Wurdest du mit ihm mit auferweckt und mit lebendig gemacht. Amen. Und ein wunderbarer Schriftvers, der das nochmal bestätigt, Römer 8, Vers 11. Und dort steht, wenn aber der Geist dessen, der Christus von den Toten auferweckt hat, in euch lebt, so wird der Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen durch den innewohnenden Geist. Amen. Der Geist der Auferstehung, der Geist dessen, der Christus von den Toten auferweckt hat, der Geist Gottes, derselbe Geist, mit dem der Vater Jesus aus dem Grab rausgeholt hat, derselbe Geist lebt in dir. Und der Heilige Geist, steht dreimal im Wort, ist das Unterpfand deines Erbes. Er ist deine Anzahlung auf die ewige Erlösung. Und er macht deinen sterblichen Leib lebendig. Das heißt, es ist der Heilige Geist, der die Heilung in deinen Körper bringt. Und es ist der Heilige Geist, der dich verwandelt, wenn du noch am Leben bist, wenn Jesus kommt. Und es ist der Heilige Geist, der dich auferweckt, wenn du schon gestorben bist. Weil es der Geist der Auferstehung. Amen. Und das hast du empfangen durch Buße und Glauben in Christus, hat er dich angehaucht. Und all das ist in dir. Das sind alles Tatsachen des Wortes Gottes, die Gott getan hat und die er noch tun wird. Und du musst nur wie Johannes hineinschauen und es glauben. Weil durch Glauben kannst du Gott gefallen. Und durch Unglauben zweifelst du an ihm, gefällst ihm halt nicht. Mach's wie ein Kind und sag, ja, das ist mein, das gehört mir. Ich glaube es. Amen. Und nicht so hier rumschrauben hier oben. Weil das kannst du nicht verstehen. Das sind geistliche Tatsachen, die du nur mit dem Herzen erfassen kannst. Nur der Geist Gottes offenbart es dir, laut 1. Korinther 2, diese Dinge, die Gott verborgen hat, die kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, die Gott denen gibt, die ihn lieben. Das sind diese Dinge. Und diese Dinge kannst du nur durch, und uns offenbart er das durch den Geist Gottes, und du kannst es nur durch den Geist Gottes geoffenbart bekommen. Amen. Reinschauen, Herzensglauben, und du hast es. Amen. Und nicht so viel nachdenken. Das geht im Geist nicht. Der menschliche Verstand ist nicht in der Lage, diese geistigen, himmlischen Dinge zu erfassen. Das heißt nicht, dass du ihn ausschalten sollst, aber der Verstand muss sich dem Wort Gottes unterordnen. So, der Geist der Auferstehung macht deinen Geist lebendig und macht dich lebendig. Er ist die Anzahlung und die Garantie, dass du ewig leben wirst und auch dein Körper. Und bisher hast du reingeschaut und hast geglaubt wie Hannes. Kommen wir noch zum zweiten Punkt. Da gehört unbedingt mehr dazu. Das heißt, du und ich, wir werden leiblich auferstehen. Christus macht bei deiner Bekehrung, wird dein Geist mit auferweckt, mit von neuem geboren, dein Inneres. Ne? Übrigens, wenn wir von Geist, Seele und Leib sprechen, du hast einen Geistkörper, eine Seele und deinen Körper, der Leib, die sind deckungsgleich. Der Geist ist nicht bloß hier drin, so ein bisschen klein hier, so eine kleine Kammer, sondern dein Geistkörper hat dieselben Umrisse wie dein natürlicher Körper. Und deine Seele hat denselben Umriss wie dein natürlicher Körper. Und dein natürlicher Körper wird zerfallen in der Erde, weil Fleisch und Blut kennt das Reich Gottes nicht erben. Aber dein Geistkörper und deine Seele, beide zusammen, gehen in den Himmel. Oder werden bei der Entrückung in dem Moment mit dem neuen Körper umkleidet. Du bekommst in Bruchteil von einer Sekunde, du kriegst es gar nicht gleich mit, einen neuen Körper. Und so lesen wir im 1. Korinther 15, ab Vers 47, schreibt Paulus, der erste Mensch ist von der Erde, also der erste Adam, er ist irdisch. Der zweite Mensch, also in Christus, ist der Herr aus dem Himmel. Ja, von der Erde und vom Himmel. Und wie der Irdische beschaffen ist, so sind auch die Irdischen. Wie der Himmlische beschaffen ist, so sind auch die Himmlischen. Wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Das heißt, so wie du, wir ähneln ja alle irgendwie Adam und Eva, ne, von unserem ganzen Kontur, von unserer Biologie her. Und so wie wir das Bild, unseren Körper das von Adam und Eva getragen haben, des ersten Adam, genauso werden wir das Bild, also den Körper von Jesus haben. Amen. Weil dieser Körper hat ja keine Ewigkeit. Das Bestand. Sondern wir werden das Bild des Himmlischen tragen. Das heißt, wir werden genau denselben Körper haben wie Jesus Christus. Wie Gott und Gottes Sohn. Amen. Es ist unbegreiflich. Amen. Du kannst dich in allen Dimensionen bewegen. Du hast keine Krankheiten mehr, keine Gebrechen mehr, keine Falten, keine Runzeln. Du siehst wunderschön aus. Und dein Verstand hat eine Dimension, die dein begrenztes irdisches Verständnis um Millionen übersteigt. Amen. Wenn du frei bist vom Fleisch, von der Sünde, von der irdischen Begrenzung, hast du eine Kapazität, die weit über das hinausgeht, was der erste Adam hatte. weil du in Christus bist. Amen. Du wirst Dinge verstehen, du wirst erkennen, du wirst im Himmel alles verstehen und erkennen können. Du hast bloß eine Ewigkeit dazu zu, um dort durchzukommen. Amen. Du bist frei. In dir pulsiert das Leben Gottes. Du wirst nicht mehr müde. Du bist immer voller Leben. Amen. Wie Christus. Denn es ist die Verheißung, dass wir denselben Körper haben werden wie er. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden alle verwandelt werden. Vers 51. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir, die wir am Leben sind, ich spiele zum Herrn, dass ich da dabei bin, wir werden verwandelt werden. Plötzlich, in einem Bruchteil von einer Sekunde. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen, das Sterbliche Unsterblichkeit. Wenn aber dieses Verwesliche, also unser irdischer Körper, Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen im Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Amen. Amen. Das hat Gott für dich bereitet. Das liegt in der Zukunft. Dieses mit Christus mit auferweckt, an himmlischen Orten, gerecht gemacht durch den Glauben an seine Auferstehung. Das ist jetzt, heute und hier. Aber diese leibliche Auferstehung, wo dein verweslicher Körper, der dem Verfall preisgegeben ist, entweder verwandelt wird oder neu auferstehen wird, in einen unsterblichen, unverweslichen Herrlichkeitskörper, das liegt in der Zukunft. Amen. Und was kann man da nur sagen? Danke, Herr. Nochmal, Janne. Danke, Herr, und wir können uns nur freuen. Amen. Denn die besten, allerbesten Zeiten liegen vor uns. Und Gott schafft einen neuen Himmel und neue Erde hier, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und dort kannst du in deinem neuen Körper wandeln und in alle Ewigkeit Gemeinschaft mit Gott haben und miteinander. Amen. Das hat Gott uns bereitet. Du darfst auch da hineinschauen, in diese Schriftstelle und dich erfreuen, dass Gott diese Dinge für dich vorbereitet hat. Amen. So, es gibt über 500 Zeugen der Auferstehung von Jesus, zeigt dieselbe Entschlossenheit wie Petrus, dem Auferstandenen nachzufolgen. Habt die Sehnsucht, den Hunger und die Beharrlichkeit wie Miriam, ihn zu suchen, bis du ihn gefunden hast. Aber mach es wie Johannes, schau in das Wort Gottes und glaube. Schau hinein und glaube, es gehört dir, die Gnade Gottes. Wir sind in Christus lebendig gemacht, mit auferweckt, im Geist, durch den Heiligen Geist. Er ist dir eingehaucht. Du hast den Geist der Auferstehung in dir und wir werden durch den Heiligen Geist verwandelt werden und wir bekommen einen Körper wie Jesus Christus. Amen. Amen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass du wirklich aber auch an alles gedacht hast. Du bist auch Gott. Danke, Herr, dass du wirklich für alles Vorsorge getroffen hast. Du hast alles genau vor grundlegender Welt vorbereitet. Und ich danke dir von Herzen, dass du uns die Gnade gegeben hast, Christus zu erkennen, deinen Sohn in seinem Opfer aufzunehmen, ihn als Herrn zu bekennen und im Herzen zu glauben, dass du ihn von den Toten auferweckt hast, Herr, sodass wir heilig, gerecht, mit auferweckt, lebendig vor dir stehen können, Herr. Danke, dass du das in uns bewirkt hast und ich bete, dass unsere Seele in diesen Heiligungsprozess auch umgestaltet wird, dass wir unser Gewand der Gerechtigkeit sauber halten und wir freuen uns auf den Tag mit großer Hoffnung und großer Vorfreude, wenn wir das Ziel unseres Glaubens erreichen, nämlich die Errettung unserer Seele und die Umgestaltung unseres Leibes. Und Vater, ich danke dir, Herr, für die Gnade und für die Kraft der Auferstehung. Und ich bete, Herr, dass du, Heiliger Geist, das Wort bestätigst in uns, Herr, weil du der Geist der Auferstehung bist, der an uns lebt, der unseren sterblichen Leib lebendig macht. Ich bete auch, dass deine Heilung hineinfließt in jeden Bereich unserer Organe, unseres Körpers und unserer Seele. Jede Zelle durchdrungen wird mit Auferstehungskraft in Jesu Namen durch den Heiligen Geist. Amen.